Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. In unserer Reihe Lesungen senden wir heute aus Band 1 die dritte Folge der neuen Serie Sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram von Professor Narayana Kasturi. Diese Sendung legen wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In der letzten Sendung hörten wir von Begebenheiten aus Bhagavans Kindheit und Jugend und über die Offenbarung seiner Wiedergeburt als Sai Baba von Shirdi, sowie über seine beginnende Mission hier auf Erden. Als Swami damals mit seinem Bruder Seshamaraju nach Uravakonda ging und die dortige Oberschule besuchte, wurde er nach einiger Zeit gebeten, jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn in der Schulversammlung das tägliche Gebet zu singen. Swami, oder Satyam, wie er ja in seiner Kindheit liebevoll genannt wurde, sang dieses Gebet, das er selbst geschrieben hatte.
In jedem Moment erklingt dein klarer, lauter Ruf. Deine großherzigen Worte vernehmend kommen Hindus, Buddhisten, Jains, Parsen, Muslime und Christen aus Ost und West zu deinem Thron und formen eine Girlande der Liebe. Heil dir, der die ganze Menschheit vereint. Heil dir, der das Schicksal von Bharat in den Händen hält. Heil dir, heil dir.
Musik.
Schon in so jungen Jahren ließ Bhagavan keine Gelegenheit aus, die Menschen in seiner Umgebung auf die Herrlichkeit des einen Gottes zu lenken, dem die Menschen viele Namen und Formen geben. Und auch hier in diesem Lied schimmert schon die begonnene Mission durch, sein großes Anliegen, das Bewusstsein der Menschen darauf zu lenken, dass es nur einen Gott gibt und dass alle Religionen sein sind. Swami sagte in seiner göttlichen Ansprache am 27. September 2009:
Niemand kann das Mysterium von Gottes Handlungen ermessen. Tatsächlich bin ich nicht herabgestiegen, um Diskurse über irgendeine bestimmte Form Gottes abzuhalten. Die Göttlichkeit ist eine allein, mit welchem Namen und welcher Form die Menschen sie auch nennen. Das Ziel ist eines und Liebe ist eine, auch wenn die Namen und Formen verschieden sein mögen. Manche benennen die Göttlichkeit als Atman, andere als Om. Dennoch sind beide dasselbe. Die Namen Rama, Krishna, Govinda, Narayana und so weiter mögen verschieden sein, aber Gott ist einer allein. Ihr könnt über irgendeinen Namen kontemplieren, aber Gott ist einer allein.
In der Bhagavad Gita, 4. Gesang, 9. Vers, heißt es: Wer die Bedeutung meiner göttlichen Geburt und meiner göttlichen Taten versteht, wird den Kreislauf von Geburt und Tod überwinden und mich erreichen. Krishna gewährte Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra seine wahre Form, seine kosmische Form, als er ihn den Gesang der Gita lehrte. Geblendet von seiner Herrlichkeit und in völliger Ekstase fiel Arjuna zu seinen Füßen nieder und brachte ihm, dem höchsten Herrn, in diesem Gebet seine Hingabe dar. Du bist der erste der Götter, der Urpurusha, die höchste Ruhestätte der Welt. Du bist der Kenner und das Erkennende und das höchste Ziel. Und von dir ist dieses All durchdrungen. O, du von unendlicher Gestalt. Du bist Vayu, der Wind, Yama, der Gott der Zerstörung, Agni, das Feuer, Varuna, der Gott des Meeres und Sashanka, der Mond und Prajapati, der Urvater von allem. Heil dir, tausendmal heil, immer und immer wieder heil, heil dir.
Purusha Purana.
So wie Arjuna die Göttlichkeit des Höchsten erkennen durfte, so sind wir bemüht, die wahre Wirklichkeit, seine Göttlichkeit, hinter der lieblichen, zarten Gestalt von Sri Satya Sai Baba zu entdecken. Doch leider lassen wir uns immer wieder von Maya der Täuschung fangen und verleiten, nur die Form zu sehen. Aber manchmal gewährt Bhagavan uns die Gnade, einen winzigen Schimmer seiner Herrlichkeit und Göttlichkeit wahrzunehmen. Heute nun wollen wir Malte Friedrich lauschen, wie er uns weitere Kostbarkeiten aus Bhagavans Biografie vorliest. Wir berichten über Bhagavans Wirken, das weit über seinen Geburtsort hinausreichte, wie sich sein Ruf verbreitete und immer mehr Menschen zu ihm strömten. Sie hören von einigen Begebenheiten, die seine Göttlichkeit enthüllten.
Nachdem Satyanarayana Raju sich als Sai Baba aus der Linie des Bharadwaja und vom Stamm Apastambas offenbart hatte, nannte man ihn gewöhnlich Bala Sai oder Satya Sai Baba, eine Anrede, mit der er einverstanden war. Das Bhajan-Singen fand in seiner Gegenwart nicht nur an den Donnerstagabenden statt, sondern allmählich jeden Tag, und manchmal sogar zweimal am Tag. Denn die Pilger, die herbeizuströmen begannen, konnten nicht bis zum folgenden Donnerstag warten, um ihm ihre Huldigung darzubringen. Anfangs benutzte man einen kleinen, an der Straße zu Venkapa Rajus Haus gelegenen Raum von 2,5 x 2,5 Meter Größe als Andachtsraum. Aber dort fand höchstens ein Dutzend Devotees Platz, während die Straße davor von Menschen überquoll. Ein Personalbeamter kam mit dem Jeep aus Hindupur, um Babas Darshan zu erhalten. Für die Dorfbewohner die erste Gelegenheit, ein Fahrzeug mit eingebautem Antrieb zu sehen. Auch andere kamen in großer Zahl. So errichtete die Familie Karnam einen Schuppen, der in den folgenden Monaten noch vergrößert wurde. Auch ein Zelt wurde aufgebaut und etliche Anhänger aus Bangalore und Anantapur schlugen ihre eigenen Zelte auf. Selbst das geräumige Haus der Karnams reichte nicht mehr aus, denn Baba bestand darauf, dass alle, die zu ihm kamen, zu essen bekämen, und dafür brauchte man große Speisesäle. Sehr häufig wurde Baba unauffällig informiert, wenn die Menge der vorbereiteten Speisen nicht zu reichen drohte. Und er ließ sich dann, in den Worten einer alten Dame, die während jener Monate im Haus der Karnams weilte, zwei Kokosnüsse bringen und schlug sie dann gegeneinander, so dass sie genau in Hälften zerbrachen. Dann träufelte er die Kokosmilch über die Häufchen Reis und in die Kochtöpfe, die noch Speisen enthielten. Danach gab er uns das Zeichen, mit der Aufgabe fortzufahren, alle, die gekommen waren oder die bis zum Einbruch der Dunkelheit noch eintreffen würden, zu versorgen. Baba hat selbst von der unermüdlichen Hingabe Supamas, Karnams Frau, gesprochen. Diese alte Dame kümmerte sich unablässig um das Wohl der Pilger und hat Baba selbst jahrelang in ihrem Haus beherbergt, bis im Jahr 1944 das Gebäude, das heute Alter Mandir genannt wird, errichtet wurde. Baba komponierte viele Lieder und Hymnen für das Bhajan-Singen, denn Sai Baba von Shirdi war in dieser Gegend unbekannt. Die Lieder bezogen sich auf die Moschee, den Mandir, heilige Asche, den Margosa-Baum und andere Einzelheiten, die den in Puttaparthi versammelten Devotees fremd waren. Viele dieser Lieder werden auch heute noch in Prashanti Nilayam gesungen. Eines Tages, als eine Schar von Devotees Baba in einem Konvoi von Ochsenkarren nach Uravakonda begleitete, stieg er unterwegs vom Karren ab, lief in die Hügel und verschwand. Man durchsuchte die ganze Gegend, fand aber keine Spur von ihm. Alle waren völlig verzweifelt, bis Baba gegen 6 Uhr abends auftauchte, frisch und lächelnd, und die zerbrochenen Herzen wieder heil machte. Das Thema Ochsenkarren und Fahrt nach Uravakonda erinnert an eine Begebenheit, die Baba selbst heute noch mit einem belustigten Augenzwinkern erzählt. Trotz seines gelegentlichen Bedürfnisses nach Einsamkeit, das Baba von den Devotees in die Hügellandschaft forttrieb, war er stets ein munterer und fröhlicher Junge voller Schabernack und Späße. Einmal zogen etwa 20 Devotees bei Mondschein auf Ochsenkarren die Straße entlang nach Dharmavaram, und Baba ging mit einer Gruppe von jungen Männern hinter den Ochsenkarren her. Plötzlich entfernte er sich ein paar Meter und eilte, ohne dass die anderen es merkten, zum vordersten Wagen. Dort erschien er als Mädchen von 16 Jahren, das die Insassen des Karrens bat, man möge sie mitnehmen, ihre Füße seien wundgelaufen und sie müsse nach Dharmavaram, wo man ihren Ehemann ins Krankenhaus eingeliefert hatte. Baba spielte diese Rolle mit so vielen Seufzern, Augenwischen und sogar Tränen, dass die Frauen im Karren Mitleid mit dem Mädchen hatten und sie aufsteigen ließen. Nach etwa einer Meile Weges hörte man plötzlich vom Ende des Zuges her, Baba sei verschwunden, und alle Karren hielten an. Alle Insassen stiegen ab und beteiligten sich an der Suche. Schließlich fand man ihn nur wenige Meter vor dem vordersten Wagen, und einige der älteren Männer wagten es sogar, ihm wegen seines Versteckspiels in einer unbekannten Gegend mitten in der Nacht zu tadeln. Die Fahrt ging weiter. Doch jetzt vermisste man jemand anderen. Wo war das Mädchen, dessen Ehemann im Krankenhaus von Dharmavaram lag? Wohin konnte sie gegangen sein? Vielleicht war sie aus dem Drang, so schnell wie möglich an das Bett ihres Mannes zu kommen, losgelaufen, als alles anhielt, um Balasai zu suchen. Einige leichtfüßige junge Männer liefen den Wagen voraus, nur um mit der Nachricht zurückzukommen, dass die Straße mindestens 2 Meilen vor ihnen menschenleer sei. Schließlich fragten sie Baba selbst, denn sie wussten, dass er mit Sicherheit den Aufenthaltsort jeder vermissten Person kannte. Und natürlich, er wusste es. Das Mädchen war da, vor ihnen, in der Gestalt von Baba selbst, dem großen Schauspieler. Venkama, die Schwester, ließ Baba keine Ruhe mit der Bitte, ihr ein Bild von Shirdi Sai Baba zu geben, über den Baba schon so viele Lieder für das Bhajan-Singen komponiert hatte. Wie es scheint, hatte er ihr versprochen, er werde es ihr an einem bestimmten Donnerstag geben. Aber am Tage vor jenem Donnerstag fuhr Baba nach Uravakonda, und sie selbst hatte es auch schon vergessen, zumal sie sicher war, dass sie das Bild irgendwann bekommen würde, und es war nicht wichtig, wann genau. Die Nacht brach herein, und in Puttaparthi schlief alles. Da rief jemand vor der Haustür, »Amai! Amai!« Aber die Schwester stand nicht auf, um die Tür zu öffnen, da sich der Ruf nicht wiederholte. Sie sagte sich, es müsse wohl der Nachbarin gegolten haben. Als sie sich wieder zur Ruhe legte, hörte sie ein Rascheln, das von einem der Reissäcke im Zimmer kam. Sie hielt es für eine Ratte oder eine Schlange, so laut und deutlich war es. Sie zündete also eine Lampe an und schaute nach. Siehe da, etwas Weißes schaute hinter dem Sack mit Reis hervor. Ein helles, zusammengerolltes Stück Papier. Ein Bild von Shirdi Baba, das ihr auf geheimnisvolle Weise von Baba, der sich gerade in Uravakonda befand, überreicht wurde. Das Bild besitzt sie heute noch. In jener Zeit ging Baba fast jeden Abend mit seinen Devotees zum sandigen Ufer des Flusses. Meistens wurden die Bhajans dort gesungen, denn es gab keinen großen Schuppen oder eine Halle, worin alle Platz gefunden hätten. Baba hat selbst des Öfteren erklärt, die ersten 16 Jahre seines Lebens seien hauptsächlich durch göttliche Spiele, Lila, gekennzeichnet, die folgenden 16 Jahre durch Wunder und die Jahre danach durch spirituelle Lehren. Er fügte natürlich hinzu, dass jeweils Spiel, Wunder oder Lehren den Schwerpunkt bilden würden, die anderen aber in jeder Phase da sein würden. Getreu dieser Ankündigung gewährte Baba den Devotees, die an Bhajan-Singen teilnahmen, mannigfaltige Wunder. Damals bekam auch der Tamarindenbaum, der einsam auf der Spitze des Felses am linken Ufer des Chitravati steht, da, wo die Straße auf den Fluss stößt, seinen Namen. Kalpataru, wunscherfüllender Baum. Eigentlich hätte er noch passender Samkalpataru heißen müssen, den göttlichen Willen erfüllend. Denn Baba nahm die Devotees mit hinauf und pflückte von den Zweigen die verschiedensten Früchte. Äpfel von dem einen, Mangos vom nächsten, Orangen vom dritten, Feigen und Birnen vom vierten und fünften Zweig. Natürlich kann Baba, wie er sagt, jederzeit jeden Baum zu einem Kalpataru machen, denn er selbst ist der Kalpataru. Alle staunten, wie schnell und rasch er auf die Felsen hinaufkam. Tatsächlich schien er manchmal überhaupt nicht hinaufzuklettern. In einem Augenblick sprach er noch am sandigen Ufer mit den Devotees, und im nächsten winkte er ihnen schon von oben beim Tamarindenbaum zu. Meist half er den Älteren und den Beleibteren unter den Devotees hinauf, und wenn sie seine Hand ergriffen hatten, zog er sie nach oben, als hätten sie gar kein Gewicht. Es gibt heute noch einige glückliche Devotees, die jene Zeit miterlebten und die ihre Freude nicht zurückhalten können, wenn sie die Wunder beschreiben, deren Zeuge sie sein durften. Wenn Baba oben auf dem Felsen bei dem erwähnten Wunschbaum stand, forderte er die Devotees mit klarer, befehlender Stimme auf: »Schaut her und seht!« Und siehe da, sie sahen ein Rad aus Licht, das um Babas Kopf kreiste, oder einen blendend hellen Lichtstrahl, der aus seiner Stirn kam, aus dem dritten Auge Shivas, wie sie sagten. Es wird berichtet, dass einige Devotees beim Anblick dieser sonderbaren Erscheinungen bewusstlos umfielen. Einige sahen beim Hinaufschauen vom sandigen Flussbett aus einen riesigen Shirdi-Sai-Baba, von einem geheimnisvollen Strahlen erleuchtet. Einige sahen Satya-Sai-Babas Gesicht im Rund des Vollmondes und Phänomene wie eine Feuersäule und Ähnliches. Ein Student, der eines Abends dabei war, als Baba den Felsen hinaufstieg, auf dem heute noch der Tamarindenbaum steht, schreibt: Am folgenden Tag nahm Baba uns wieder mit zum sandigen Flussbett. Er ging eigentlich jeden Tag hinaus, manchmal zu einem Platz bei Sahab Cherovu, am anderen Ufer des Flusses, wo es ein großes Wasserreservoir gab, in dem er gerne schwamm und tauchte, oder auch zum sandigen Flussufer. Nach einer kurzen Unterhaltung forderte er ein paar junge Leute seines physischen Alters, das heißt also einige Teenager, zu einem Wettrennen auf, vom Sand aus über den Felsweg hinauf zum Tamarindenbaum. Sie liefen los. Doch bevor man die Augen öffnen und schließen konnte, rief Baba bereits von ganz oben freudestrahlend zu uns herunter. Er forderte alle auf, stehen zu bleiben, und rief allen zu: »Schaut her zu mir! Ich gebe euch den Anblick des göttlichen Lichts!« Und plötzlich war da ein riesiger Feuerball, wie die Sonne, der das Dämmerlicht des Neumondabends durchbrach. Es war unmöglich, die Augen offen zu halten und hinzuschauen. Drei oder vier Devotees fielen ohnmächtig zu Boden. Das geschah kurz nach 7 Uhr abends. Bei der Erwähnung von Sahab Cherovu soll hier noch ein weiteres Ereignis berichtet werden. Eines Tages befestigte Baba eine Schaukel an dem überhängenden Ast eines Baumes, setzte sich auf das Brett und schaukelte zu aller Ergötzen schnell und voller Freude hin und her. Plötzlich rief er den Devotees, die am Boden saßen, zu: »Schaut her!« Als sie aufblickten, sahen sie den bezaubernden Hirtenjungen von Brindavan, Krishna, auf einer prachtvoll geschmückten, mit Blumen bedeckten Schaukel sitzen. Wieder verloren einige das Bewusstsein und mussten von Baba wiederbelebt werden, der Akashta-Körner über sie streute, die er mit einem Wink seiner Hand herbeiholte. Als sie wieder zu sich kamen, noch ganz benommen und vor Freude weinend, sagte Baba zu ihnen: »Beruhigt euch, regt euch nicht auf, aus diesem Grund gewähre ich euch keine solchen Visionen.« Ähnlich erging es dem Priester einer Familie in Mysore. deren Gast Baba war. Diesem wurde ganz unvermutet eine Vision von Narasimha gewährt, worauf der Brahmane, der ein Anhänger Vishnus war, bewusstlos umfiel und erst nach mehreren Stunden wieder zu sich kam. Ein pensionierter Beamter des Gesundheitsamtes, den Baba das Licht erblicken ließ, das seiner Stirn entströmte, während sie über Gott und Gottheiten sprachen, war von dem seltsamen Glanz dieser Erfahrung so überwältigt, dass er volle 17 Stunden bewusstlos blieb und seine Kinder bereits begannen, Baba Vorwürfe zu machen, dass er ihn so nahe an die Schwelle des Todes gebracht hatte. Ein Devotee aus Kamalapuram bat Baba, ihm ein Wunder zu zeigen. Und eines Tages rief Baba ihn mit seiner Familie, seiner Mutter und den anderen zu sich und bot ihnen an, ihnen die 10 Inkarnationen Vishnus zu zeigen. Matsaya, die Fischinkarnation, Kurma, die Schildkröte, und Varaha, der Eber, verliefen ohne Zwischenfall. Aber als die furchterregende Gestalt von Narasimha, dem Löwenmenschen, erschien, schrien sie laut auf vor Furcht, denn sie meinten, das Haus würde über ihnen zusammenstürzen. »Genug, genug«, riefen sie, und Baba beruhigte sie allmählich, während das Arati-Ritual von Menschen ausgeführt wurde, die, obgleich sie auch anwesend waren, die Erscheinungen nicht gesehen hatten, weil das Wunder nicht für sie bestimmt war. Auch in den Jahren danach hat Baba vielen eine Vision ihrer erwählten Gottheit oder einer seiner eigenen vielfältigen Formen gewährt. Alle bewahren die Erinnerung an diesen Augenblick der Glückseligkeit liebevoll in ihrem Herzen. Baba selbst hat oft erklärt, dass der Herr in Menschengestalt erscheinen müsse, um von den Menschen verstanden zu werden und in ihrer Sprache mit ihnen zu sprechen, ebenso wie jemand, der einen Ertrinkenden retten will, in denselben Brunnen, in dasselbe Wasser springen muss. Niemand hätte einen Nutzen von einem Avatar, wenn der Herr in seinem vollen, unverhüllten Glanz auf die Erde käme. Schon in jenen frühen Jahren war Baba mit spirituellen Unterweisungen beschäftigt. Tatsächlich ist sein Leben eine kontinuierliche spirituelle Unterweisung. Ein deutliches Beispiel dafür ist die Belehrung, die er Digambara Swami zuteil werden ließ, als dieser 1941 nach Puttaparthi kam. Die Stadt Bukapatnam war ganz aus dem Häuschen über den Besuch des betagten Asketen, der beide Beine nicht mehr gebrauchen konnte, der seine Kleidung abgelegt hatte und deshalb von der Menge als dreifaches Beispiel für Weisheit angesehen wurde. Seine Bewunderer waren neugierig, wie Baba reagieren würde, wenn er sich mit einem Veteranen großen Elends messen würde. Digambara Swami hatte zudem ein Schweigegelübde abgelegt, was die Neugier der Leute noch steigerte. Das bezaubernde kleine göttliche Kind begegnete dem gewaltigen Helden, der ins Dorf getragen und vor dem Hause der Karnams abgesetzt wurde. Baba gab dem unbekleideten Weisen ein großes Handtuch und einige Ratschläge, die dieser sonst nirgendwo hätte bekommen können. »Wenn du alle Beziehungen zur Gesellschaft abgebrochen hast, wie es deine Nacktheit anzeigt, warum gehst du dann nicht in eine einsame Höhle im Wald, weg von der menschlichen Gesellschaft? Warum hast du Angst? Wenn es dich aber andererseits nach Schülern verlangen sollte, nach Ansehen und nach dem Essen in den Städten, warum lässt du es dann zu, dass man dich fälschlich für einen Mann ohne Bindungen hält?« Dies waren die Worte, die aus dem Munde des jungen Baba kamen. Sie machten alle betroffen und erfüllten sie mit Bewunderung und Verehrung. Digambara Swami wirkte niedergeschlagen, denn er war offenbar nicht aufrichtig genug, gemäß seiner Nacktheit und seinem Schweigegelübde zu handeln. Aber Baba sprach mit ihm nicht in spöttischem Ton. Nein, im Gegenteil, er wollte helfen, versichern, verbürgen. Er klopfte dem Krüppel auf den Rücken und sagte: »Ich kenne deine Schwierigkeiten. Du fürchtest, du würdest vielleicht keine Unterkunft und keine Nahrung bekommen, wenn du dich von der menschlichen Gesellschaft entfernst, nicht wahr? Nun, ich versichere dir, dass jeder, der am Namen des Herrn festhält, sein Essen erhalten wird, wo er auch sein mag. Dafür werde ich Sorge tragen. Ob du tief im Himalaya-Gebirge oder im dichtesten Urwald lebst, ich werde dich dort regelmäßig mit Nahrung versorgen. Wenn es dir aber an Glauben und Mut mangeln sollte, dann kannst du auch hier über den Herrn meditieren. Aber dann geh nicht nackt herum und plage die Leute damit, dich von Ort zu Ort tragen zu müssen. Was für eine großartige Unterweisung ist das! Wenn die Menschen nur ihre Bedeutung begreifen könnten. Das war die authentische Stimme. Nur ein Avatar konnte eine solche Zusicherung geben. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass Baba auch heute allen spirituellen Suchern diese Zusage macht. Als Swami Satchitananda ihn vor 3 Jahren, 1957, besuchte, riet Baba ihm, an seiner yogischen Vollkommenheit zu arbeiten, anstatt sich in den vielfältigen Anforderungen einer Organisationstätigkeit zu verzetteln. Baba fügte hinzu, indem er dem 70-jährigen Weisen die Hand auf die Schulter legte: Deine yogische Kraft wird sogar die Felswände deiner Höhle, in der du sitzt, durchdringen und der ganzen Welt Glück bringen. Ziehe dich in die Einsamkeit des Himalayas zurück. Ich werde für deine Nahrung und Unterkunft sorgen, wo immer du bist. Dies war dieselbe authentische Stimme, die Stimme des Avatars, der gekommen ist, alle Sucher zu führen und zu schützen, ungeachtet ihrer Religion, Rasse oder Herkunft. Die Kunde vom Wiedererscheinen Sai Babas in Puttaparthi verbreitete sich und die Devotees kamen von überall her. So war Baba mit der Heilung ihrer leiblichen und seelischen Gebrechen beschäftigt. Er sagt, auch dies sei ein Teil seiner Mission, denn kein Mensch spürt den Wunsch nach spiritueller Disziplin, wenn er an körperlichen oder seelischen Krankheiten leidet. So wurden viele Menschen, die an chronischen Krankheiten, geistiger Umnachtung, Hysterie, Besessenheit durch böse Geister und Dämonen usw. litten, in die Gegenwart des großen Heilers gebracht. Es kamen auch Menschen, die Shirdi Baba verehrten, die neugierig waren und die neue Erscheinung ihres Herrn prüfen wollten. Viele überredeten Baba, in ihre Ortschaften zu kommen, und so fuhr er nach Bangalore und besuchte einige Häuser, die wiederum Verbindungen hatten zu Städten wie Mirzapur, Kolhapuram, Sandur, Madras und anderen. Auch aus den Familien der Ursu, die mit dem Königshaus von Mysore verwandt sind, kamen einige Devotees. In Bangalore operierte Baba einen Patienten, der schon längere Zeit an einem 12-Fingerdarmgeschwür gelitten hatte. Der Patient genas vollständig. Die Instrumente hierfür wurden alle auf geheimnisvolle Art materialisiert. So wurde der Strom der staunenden Pilger größer und größer. All dies zeigte immer deutlicher, dass ein größerer Tempel erforderlich wurde, in dem Baba wohnen und wo seine Anhänger untergebracht werden konnten. So wurde 1945 von Tirumala Rao aus Bangalore und anderen Devotees der alte Mandir entworfen. Der dafür auserwählte Platz lag ein wenig außerhalb des Dorfes zwischen dem Satyama-Tempel und dem Gopala-Krishna-Tempel, genau dort, wo die Familie Karnam und andere Devotees schon seit Jahren zum Dasara-Fest und zu anderen Festlichkeiten Baracken und Zelte aufbauten. Als der Arbeiter Guni Venkata, dessen Name der bucklige Venkata bedeutet, an der von Baba angegebenen Stelle grub, wo die geweihten Steine als Fundament gelegt werden sollten, kamen viele steinerne Linga-Sockel zum Vorschein. Aber seltsamerweise war trotz intensiver Suche kein Linga zu finden. Dutzende von Pitas, aber kein einziges Linga. Die Menschen scharten sich um Baba und wollten eine Erklärung. Baba deutete auf seinen Magen und sagte geheimnisvoll: Die Lingas sind alle hier. Wer am Abend jedes Mahashivaratri-Festes Zeuge sein durfte, wie Lingas aus Babas Mund hervorkamen, konnte sich von der Korrektheit der Antwort überzeugen. Die anderen werden sich mit dem Trost begnügen müssen, dass die Wege des Herrn jenseits der Maßstäbe liegen, mit denen wir messen und abwägen, Schlüsse ziehen und uns ein Urteil bilden. Nachdem das Gebäude fertiggestellt war, siedelte Baba aus dem Hause der Karnams über in den Raum, der links von der vorderen Veranda liegt. Es war ein kleiner Raum, nicht mehr als 2,5 Meter lang und 2 Meter breit. In der Zwischenzeit war Baba nach Madras gefahren und hatte dort Tausenden seinen Darshan gegeben. Er war sogar bis nach Machulipatam gekommen. Wo immer er hinkam, schenkte er den Menschen Frieden, gab ihnen spirituelle Weisung und versicherte ihnen allen, dass er sie führen und schützen werde. Eines Tages, als Baba sich am Strand bei Machulipatam befand, ging er geradewegs ins Meer hinein. Die Devotees brauchten einige Zeit, um das Ganze zu begreifen. Dann hörten sie eine Stimme und schauten aufs Meer hinaus. Und siehe da, sie hatten eine Vision von Shesha Shayana, dem Herrn auf der 1000-köpfigen Weltenschlange, Shesha, der auf den Wogen ruhte. In Sekundenschnelle war Baba wieder bei ihnen. Sie waren von der Tatsache beeindruckt, dass seine Kleidung überhaupt nicht nass war. Ein anderes Mal ging er bis an den Saum des Meeres und schleuderte einen Silberbecher weit in die Wellen hinaus. Alle fragten sich, warum er das tat. Einen Augenblick später jedoch wurde der Becher zurück an Land gespült und neben ihren Füßen abgesetzt. Baba hob ihn auf mit dem Meerwasser darin. Ein paar Tropfen davon goss er den Bhaktas in die Hand und bedeutete ihnen, es mit Andacht zu trinken, und siehe da, jeder fand es unvergleichlich süß und duftend. Das Meer hatte ihm den Nektar der Unsterblichkeit, Amrita, angeboten, so wie es im Jahre später eine Perlenkette um seine Füße legte. Von jenen, die diese Wunder erlebten und die von dem Nektar kosten durften, leben heute noch einige als glühende Verehrer von Bhagavan in Prashanti Nilayam. Es wäre ein Irrtum, aus diesen Begebenheiten zu schließen, Baba wolle die Menschen durch diese Manifestationen seiner Göttlichkeit beeindrucken. Das Wunderbare gehört untrennbar zur Natur Gottes. Seine Taten liegen jenseits unserer Arithmetik, Physik und Chemie. Plato nannte das Erforschen der Zusammenhänge zwischen dem Hier und Jetzt und dem Jenseits und Ewigen Metaphysik oder hinter der Physik. Babas Taten sind allesamt Meta. Er gewährt Wunder, weil er ist, nicht aus irgendeinem Verlangen, einer Absicht oder einem Bedürfnis heraus, denn was könnte er je für sich wünschen oder wollen? Auch in jenen Tagen nahm Baba jeden Menschen, der in seine Gegenwart kam, sofort an die Hand und formte ihn dann durch Unterweisung, Anregung, Satire, Spott und sogar durch direkten Tadel langsam zu einem bescheidenen, stillen, frommen, aber auch tatkräftigen, begeisterungsfähigen Mitglied der Gesellschaft. Das ist die Alchemie seiner Berührung. Auch in seinen Gesprächen mit Gruppen von Devotees sprach er ständig von der Notwendigkeit der inneren Transformation. Er forderte alle auf, mutig zu sein und sagte, der Mut könne nur durch Glauben an die unendliche Macht und unendliche Gnade des Herrn kommen. Und natürlich kann jeder, der Zweifel hat, zu ihm kommen und seine unendliche Macht und seine unendliche Gnade kosten. Die Erwähnung seiner Gnade ruft ein Ereignis ins Gedächtnis, das sich in Bangalore zutrug, als er noch nicht 20 war. Ein Flickschuster, der an einer Straßenecke seinem Gewerbe nachging, sah Baba in einem Bungalow auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Viele Autos fuhren auf das Grundstück und kamen heraus. Blumen und Früchte wurden ins Haus getragen und die Gesichter derer, die aus dem Haus herauskamen, strahlten vor Freude und Zufriedenheit. Sie redeten von einem Avatar, von Sri Krishna, von Bhagavan, von Baba und so weiter. Da wagte er sich auch durch das Tor und blickte verstohlen und nervös in den Raum, wo Baba auf einem besonderen Sessel saß, die Männer auf der einen und die Frauen auf der anderen Seite vor ihm sitzend. Die Augen des Mannes richteten sich in dem Augenblick auf Baba, als auch dieser ihn anschaute. Baba erhob sich sofort und kam geradewegs auf die Tür zu, an der er stand. Er ging auf ihn zu und nahm die kleine, verwelkte Blumengirlande, die der Schuster in der Hand hielt, noch bevor er sie hinhielt, und er fragte ihn auf Tamil, was er sich von ihm wünsche. Die Kühnheit, seinen Wunsch zu formulieren und so wortreich auszudrücken, muss dem betagten Schuster von Baba selbst eingegeben worden sein. Denn wie soll man sich sonst erklären, dass er es wagte, das folgende erstaunliche Anliegen auszusprechen? Voller Selbstvertrauen und ohne Zögern sagte er zum Erstaunen aller, die ihn hörten: »Bitte komm auch in mein Haus und nimm etwas an.« Baba klopfte ihm liebevoll auf die Schulter und sagte: »Gut, ich werde kommen«, und nahm wieder auf seinem Sessel am anderen Ende des Raumes Platz. Der Schuster wartete noch eine Weile, denn er wollte Baba den Weg zu seinem Haus beschreiben und wissen, wann Baba kommen würde, damit er sein Haus reinigen und für Babas Empfang vorbereiten konnte. Doch er musste wieder zur Straßenecke zurückeilen, um seine Tasche mit den Lederresten und den gebrauchten Schuhen zu bewachen. Die herausdrängenden Besucher schoben und stießen ihn herum, und keiner hörte ihm zu, als er sagte, Baba habe ihm versprochen, ihn in seiner Hütte zu besuchen, und er wolle, dass sie herausfänden, wann er käme. Manche lachten über ihn und seine Verwegenheit, einige meinten, er sei betrunken oder verrückt. Tage vergingen. Baba hielt sich bei anderen Anhängern auf und kehrte nicht wieder in jenen Bungalow zurück, der dem Schuster gegenüber lag. Der Mann gab alle Hoffnung auf, Baba wiederzusehen. Eines Tages hielt plötzlich ein elegantes Auto direkt neben dem alten Schuster. Dieser war ganz betroffen und befürchtete, es sei die Polizei oder irgendein Gewerbebeamter mit einer Anzeige gegen ihn. Aber es war Baba. Baba lud ihn ein, zu ihm ins Auto zu steigen. Der Mann war so verwirrt, dass er nicht einmal den Mund aufbrachte, um dem Fahrer den Weg zu seinem Haus zu erklären. Doch Baba schien ihn zu kennen. Er ließ den Wagen am Straßenrand halten, stieg aus und eilte über das Kopfsteinpflaster der Nebenstraße auf die richtige Hütte zu, inmitten etlicher Slumbehausungen. Der Schuster rannte voraus, um seine Familie zu warnen. Baba nahm einige Süßigkeiten und Früchte und gab sie den Familienmitgliedern des Schusters als geweihte Speise und setzte sich auf die Holzbank an der Wand. Er segnete den betagten Mann, der Freudentränen vergoß, aß etwas von den Kochbananen, die der Schuster aus dem Laden nebenan geholt hatte, und verließ die Hütte, die er durch seinen Besuch zu einer Pilgerstätte für die ganze Nachbarschaft gemacht hatte. Von solcher Art war Babas Liebe. Aber es gab auch Menschen, die in ihrer Torheit versuchten, Baba zu vergiften. Da jener Vorfall mehrere Aspekte von Babas Göttlichkeit deutlich macht, soll er hier detailliert geschildert werden. Bis zum heutigen Tage lässt Baba es nicht zu, den Vorfall als Tötungsversuch zu bezeichnen, und da seine Worte Wahrheit sind, tun wir es ihm gleich und sagen, es sei ein Versuch gewesen, herauszufinden, ob er eine Vergiftung überleben würde. Es war eher das Ergebnis von Zweifeln als von Bosheit. Es war an einem Festtag, und Baba besuchte mit zwei Devotees einige Häuser in seinem Heimatdorf. In jedem Haus saß er ein wenig, und als er das Haus betrat, in dem die tödliche Speise bereitstand, zeigte er sich besonders angetan von dem Essen und verlangte mehr davon, achtete aber darauf, dass seine Begleiter nichts von dem tödlichen Gemisch aßen. Nach der Rückkehr ins Haus der Karnams vertraute er einigen der Anwesenden an, was es mit der besonderen Einladung in jenem Haus auf sich gehabt hatte. Er sprach über die völlige Sinnlosigkeit und Dummheit des Versuchs und lachte herzlich über die ganze Angelegenheit. Nach einer Weile erbrach er das ganze Zeug. Einige, die in seiner nächsten Nähe waren, prüften heimlich, ob es giftig für Lebewesen war oder nicht. Es war giftig. Tatsächlich machte es Baba Spaß, Dinge zu tun, vor denen wir Sterbliche uns fürchten. Da war zum Beispiel die Nacht nach dem Schlangenbiss. Dieses Ereignis wird in Kapitel 9, das Kreisen der Hand, beschrieben. In jener Nacht, als Baba sich mit Hilfe des Talismans, der durch seine Gnade auf wunderbare Weise erschaffen worden war, wieder erholt hatte, baten ihn alle im Dorf am Abend nichts mehr zu essen, da das Essen die Wirkung des Gifts noch verstärken würde. Aber Baba aß kühn ein wenig mehr als sonst. Man warnte ihn davor, sich schlafen zu legen, ohne zu wissen, dass sein Schlaf ohnehin ein symbolischer Schlaf ist, der dem wachsamen Schutz der Welt gilt. Er aber schlief länger als sonst. Am nächsten Morgen baten ihn die Älteren, kaltes Wasser zu meiden. Er aber tauchte absichtlich in ein Schwimmbecken und schwamm darin herum, der menschlichen Nervosität und der menschlichen Vorsicht zum Trotz. Obwohl wir durch diese Geschehnisse ständig auf seine Göttlichkeit hingewiesen werden, zerren wir das Hohe in unsere eigene Tiefe herab und umschreiben das höchste Unlogische mit unserem verkrampften, aber symmetrischen Syllogismus. Subbhama war diejenige, die sich am meisten um seine Gesundheit sorgte und der die Hunderte von Pilgern, die sich in Puttaparthi einfanden, am meisten zu schaffen machten. Heute noch erzählt Baba, der Mörser in ihrem Haus sei immer in Betrieb gewesen, um Chutney aus den Bergen von Kokosnüssen zu machen, die die Pilger opferten. Subbhama war ständig mit Malen, Malen, Malen beschäftigt, fast 8 Stunden am Tag. Sie liebte und verehrte den Herrn über alle Maßen, und Baba hatte ihr versprochen, er werde ihr einen Wunsch erfüllen, Babas Darshan in ihrem letzten Augenblick zu erhalten. Die Geschichte jener Augenblicke und jenes Darshans ist wirklich aufregend. Subbhama wurde krank. Man brachte sie nach Bukapatnam. Aber trotz ihrer körperlichen Schwäche kam sie eines Tages auf einem Ochsenkarren an, um den Tempel Prashanti Nilayam zu sehen, der damals gerade im Bau war. Bald wurde sie bettlägerig und konnte sich nicht mehr bewegen. Ihr Zustand verschlimmerte sich, und Baba war weit entfernt in Bangalore. Im Delirium sprach Subbhama von Baba und von der Vision des Shirdi Sai Baba, die ihr zu sehen vergönnt war, von den mannigfachen Wundern Krishnas, deren Zeuge sie gewesen war. Und als sie geistig wieder klar war, sprach sie immer noch von denselben Ereignissen und derselben Person. Dies geschah im Kreise ihrer Verwandten, die für ihre Empfindungen nicht viel übrig hatten, denn sie waren der Meinung, dass Subbhamas Liebe zu dem seltsamen kleinen Wunderknaben ihre Bindung an die Familie gelockert hatte. Sie erklärten ihr, dass ihr Baba 100 Meilen entfernt sei und dass es daher für sie besser sei, ihre schwindende Konzentration auf die Menschen und Dinge zu richten, die ihr näher waren. Aber ihr Glaube wankte nicht. Inzwischen war Baba von Bangalore nach Tirupati gefahren und verbrachte dort einige Zeit mit Devotees, die ihn in einem steinernen, geweihten Abbild seiner selbst verehrten. Natürlich wusste Baba, dass Subbhamas Seele gerade darum kämpfte, sich aus ihrer sterblichen Hülle zu befreien und dass sie sich auf dem Sterbebett in Bukapatnam wälzte. Die Leute um sie herum verkündeten, sie habe ihren letzten Atemzug getan. Aber ein einzigartiger Glanz auf ihrem Gesicht irritierte sie und hielt sie davon ab, den Körper zum Verbrennungsplatz zu fahren. Einige weisere Menschen schüttelten den Kopf, als es hieß, sie sei tot. Sie rieten zur Geduld und ermahnten die Angehörigen. Der Vogel ist noch nicht ausgeflogen. Wie hätte der Vogel auch fliegen können, obwohl die Tür seines Käfigs weit offen stand? Subbhama musste Babas Darshan bekommen, und sie musste warten, bis Baba kam. Und auch Baba beeilte sich, an ihr Bett zu kommen. Er verließ Tirupati mit dem Auto und fuhr von Puttaparthi aus gleich nach Bukapatnam, 3 volle Tage, nachdem er das erste Mal verkündet hatte, Subbhama sei gestorben. Ihre Augen hatten den Glanz verloren. Man hatte sie auf den Boden gelegt und die Menschen zeigten eine beklommene Ungeduld. Baba setzte sich neben sie und rief mit leiser Stimme, »Subbhama! Subbhama!« Genau 2-mal, nicht mehr. Zum Erstaunen aller Umstehenden öffnete Subhama die Augen. Sie streckte ihre Hand nach Baba aus, nahm seine Hand mit festem Griff und begann, sie liebevoll zu streicheln. Baba aber legte seine Finger auf ihre Lippen. Ihr Mund öffnete sich ein wenig, als ob sie wüsste, dass Baba ihr etwas geben werde, das den Durst ihrer Seele stillen würde. Von Babas Fingern floss heiliges Gangeswasser in ihren Mund, und Subhama reihte sich in den Reigen der Befreiten ein.
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die dritte Folge der neuen Serie Satyam Shivam Sundaram. Am dritten Sonntag des nächsten Monats fahren wir mit der Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti.